Herzlich willkommen zu einer neuen Off the Path Podcast-Folge. Mein Name ist Sebastian Cannabis und ich bin dein Host hier. Und der Name, der passt zu dieser Folge gerade sehr, sehr gut, denn er stammt nämlich auch aus Mallorca. Jede Woche habe ich interessante Geschichten am Start. Diese Woche ist Christopher da, der nicht einmal, sondern zweimal den GR 221 auf Mallorca gewandert ist. Meiner Insel, dort bin ich geboren und aufgewachsen. Dieser wunderschöne Fernwanderweg erstreckt sich 140 Kilometer von Andratx bis in den Norden, meiner Heimatstadt, Pollença. Was du dort alles erwarten kannst, wie die Hütten sind und ob du sie vorher reservieren solltest und welche Strecken besonders spektakulär und welche es in sich haben, erfährst du in dieser Folge. Ich wünsche dir auf jeden Fall ganz viel Spaß und würde mich sehr freuen, wenn du den Podcast auf der Plattform deiner Wahl abonnierst und regelmäßig reinhörst, damit wir weiterhin so tolle Folgen veröffentlichen können. Und hier nochmal ein kurzer Hinweis zur Audioqualität. Wir haben unser Allerbestes gegeben, damit sich die Folge anhören lässt. Es gab bei dieser Aufnahme leider ein Audioproblem, das uns erst im Nachhinein aufgefallen ist. Ich hoffe dennoch, dass es in Ordnung ist und diese Folge anhörbar ist. Sie ist aus der Community entstanden. Wenn du also eine tolle Fernwanderung gemacht hast, einen genialen Roadtrip erlebt oder einfach eine verrückte Geschichte beim Reisen erlebt hast, dann melde dich sehr gerne bei uns. Auf unserem Blog unter www.offthepath.com/podcast findest du ein Formular, das du ausfüllen kannst. Vielleicht sprechen wir ja bald über deine Geschichte. Ich würde mich auf jeden Fall sehr freuen. Übrigens, Off the Path schreibt man mit Bindestrichen dazwischen, also offthepath.com, also offthepath.com/podcast. Würde mich wahnsinnig freuen. Nun, viel Spaß.
Wie würdest du den GR 221 zusammenfassen?
Es ist wirklich ein wunderschöner Weg, der seinen Charme einfach deswegen auch besitzt, weil du immer fast an der Küste unterwegs bist. Du hast immer das Meer vor Augen. Gibt mal kurz Etappen natürlich ohne, aber hauptsächlich, wenn du immer an der Küste bist, ist es einfach nur schön.
Ja, ich bin den Weg halt mit dem Fahrrad schon ein paar Mal gefahren, von Pollença bis nach Andratx rüber, Palma, einmal um die komplette Insel. Und das ist halt wirklich so, dass du halt immer das Wasser in Sichtweite hast. Und das macht es schon sehr besonders. Dabei noch vielleicht, wenn du Glück hast, eine gute Brise. Was hat dich dazu inspiriert, dort wandern zu gehen?
Also ich war wirklich, bevor ich das erste Mal gegangen bin, einfach zum Strandurlaub auf Mallorca und hatte auch trotzdem fernab davon immer das Ziel, dass ich mal eine größere Fernwanderung machen will. Und nachdem ich daheim war, habe ich dann überlegt, Mensch, vielleicht gibt es die Möglichkeit auf Mallorca. Und bin dann eben auf den GR 221 gestoßen. Und habe mich dann informiert und habe gesagt, ja doch, das will ich machen. Und eigentlich auch relativ zügig. Wir waren damals im September im Urlaub und kurzum bin ich dann das erste Mal wirklich auch im Dezember dann direkt gestartet, was auch vielleicht ein bisschen untypisch ist, diesen Weg zu gehen.
Wollte ich gerade sagen, Dezember ist jetzt nicht die typische Wandersaison für Mallorca, denn das Wetter ist dort eher sehr abwechslungsreich. Je nachdem, welches Jahr es ist, dann kann es sogar auch sehr nass sein. Das Jahr 2021, meine ich mich zu erinnern, dass es okay war. Ich glaube, der November war damals sehr verregnet. Vielleicht hast du damals noch ein paar Reste davon abbekommen. Wie muss ich mir den GR 221 im Dezember vorstellen?
Okay. Also sehr wolkig teilweise, aber auch sonnig. Ich muss auch kurz verbessern, es war nicht 21, es war 22.
Okay, ja.
Aber da war das Wetter wahrscheinlich auch nicht wesentlich anders. Aber ich hatte immer wieder trotzdem wolkige Tage. Ich hatte sonnige Tage. Ich hatte aber glücklicherweise nur einen halben Regentag, der aber auch jetzt nicht wirklich dramatisch war. Also da hat es ein bisschen immer wieder genieselt. Das war ausgerechnet da, wo ich auch zum Glück durch die Steineichenwälder gegangen bin und hatte damit den Glück, trotzdem auch noch so einen natürlichen Regenschutzmengen mit dabei zu haben. Von daher war das trotzdem alles gut. Klimatisch auch in Ordnung. Man hatte immer so um die 10 bis 15 Grad, also eigentlich eine angenehme Temperatur, um laufen zu gehen.
Ja, in der Winter auf Mallorca ist meistens, dass es drinnen kälter als draußen ist, weil die Häuser ja so wahnsinnig schlecht isoliert sind. Und mit ein bisschen Glück hast du ja wirklich T-Shirt-Wetter, ne? Vor allem, wenn du halt irgendwie sportlich aktiv bist, kann es halt schon sein, dass der Pulli schon fast zu warm ist. War das damals bei dir auch so?
Teilweise. Also ich bin am ersten Tag wirklich auch mit Hardshell-Jacke unterwegs gewesen, weil du wirklich halt auch am Anfang, es geht halt immer hoch und runter. Und wenn du oben bist, dann hast du auch wirklich das Thema, dass der Wind dir halt wirklich um die Ohren pfeift, sprich wirklich buchstäblich. Also da brauchst du auch wirklich einen guten Ohrenschutz, einen Windschutz für den Körper, ansonsten kühlst du auch schnell auf. Wenn das Wetter dann mitgespielt hat, dass du wirklich Sonne hast, dann kannst du da locker in T-Shirt und kurzer Hose laufen.
Du bist ihn mittlerweile zweimal gelaufen. Du bist ihn, jetzt haben wir herausgefunden, im Februar 22 und dann bist du aber kurzer Zeit später, wenn ich richtig informiert bin, bist du im Dezember 22 das erste Mal gelaufen und kurze Zeit später im Februar 23 gelaufen. Auf der ersten Wanderung bist du die typische Route gelaufen, oder? Also du bist irgendwie, ich glaube, Port Andratx im Osten der Insel gestartet und Richtung Westen Port de Boyense. Für welche Route hast du dich entschieden?
Meinst du beim ersten oder beim zweiten Mal?
Beim ersten.
Beim ersten wollte ich wirklich die Hauptroute laufen. Also Port Andratx gestartet und dann Port de Boyense war Ende. Genau, da war auch wirklich das Ziel, halt wirklich den Hauptweg kennenzulernen. Er ist halt meiner Ansicht nach auch wirklich das Highlight, den sollte man auch wirklich laufen, wenn man dann gehen will. Die Seitenwege, die ich beim zweiten Mal gegangen bin, sind auch wirklich schön. Aber der Hauptweg, also vor allem, wenn du direkt den Port Andratx wirst, nach St. Elm ist schon ein Highlight. Du siehst dann die Dracheninsel vor dir, gehst dann in St. Elm weiter, gehst hoch, blickst zurück auf die Dracheninsel. Also dieses Bild, das ich damals gemacht habe, ist immer noch mein Desktop-Hintergrund. Das ist für mich einfach so dieses Nonplusultra, selbst mit diesem wolkigen Wetter wirklich wunderschön auf diese Dracheninsel schauen zu können. Und dann auch später in Valdemossa hochzugehen, den Reiterweg, das ist so der nächste Punkt, wo man wirklich sagen muss, den muss man einfach gesehen haben, soweit ich weiß, gehen den auch wirklich viele Tageswanderer, denn dieser Weg ist im Sommer bestimmt oder eher im Frühjahr und im Herbst gut besucht. Und auch dann in Fourier wieder durch diese Schlucht hochzugehen in Richtung Tossalwärts, der einzigen wichtigen Berghütte, die halt wirklich mitten in den Bergen ist. Das ist wirklich unbeschreiblich schön.
140 Kilometer ist der Weg lang, plus minus, je nachdem, welche Nebenstrecken man noch irgendwie mitnimmt. Auf wie viele Tage hast du das aufgeteilt?
Ich war bei beiden Touren, die ich gemacht habe, jeweils 7 Tage unterwegs. Beim ersten Mal habe ich halt auch wirklich versucht, immer wirklich die Hütten mitzunehmen, und dann bist du auch wirklich, musst du da aufpassen. Es gibt halt nicht in jedem Ort eine Hütte. Geht halt schon los, wenn du deine erste Etappe hast, in St. Elm gibt es keine Hütte. St. Elm wäre eigentlich der erste Stopp, also musst du weitergehen. Die erste mögliche Hütte, die du dann hast, das ist die privat geführte Hütte bei Ses Fontanelles. Das ist halt einfach so ein kleiner Ort unten im Tal zwischen St. Elm und Estrien. Die ist privat geführt, muss man halt dann einfach den Pächter, den Eigentümer kontaktieren, der hat eine Homepage, du kannst da dir entweder ein Zimmer nehmen oder du gehst halt in die Hütte, die er zur Verfügung stellt. Ich bin damals in die Hütte gegangen, wie gesagt, ich wollte halt hauptsächlich die Hütten verwenden. Ja, und dann geht's weiter, denn dann musst du wirklich für die nächste Etappe, musst du eigentlich auf ein Hotel zurückgreifen. Es gibt dann aktuell keine Hütte. Ich habe gestern extra nochmal nachgeschaut, was momentan so aktuell ist. Also da gibt's dann nichts, wenn du auf dem Hauptweg bleibst. Die nächste Hütte, die du zur Verfügung hast, ist also in Deja. Und dann geht es aber gut weiter, dass du nach Muleta kannst. Das ist ja die Hütte, die direkt oben auf dem Cap Curve bei Port de Fourier ist.
Das ist am Leuchtturm ist das, ne, die Hütte?
Genau, das ist die oben am Leuchtturm. Das ist auch, also wenn du da Glück hast, was ich damals bei meiner ersten Tour hatte, dann kannst du da super einen Sonnenuntergang letzten Dezember dir anschauen. Das ist wirklich auch sehr schön.
Und dann ging, also nochmal ganz kurz, weil ich gerade akustisch nicht verstanden habe, vielleicht hatte ich hier ein Verbindungsproblem. Die zweite Unterkunft, wo war die?
Die zweite Unterkunft, das war ein Hotel, was ich damals hatte in Espoles.
Ah, du hast ein Hotel in Espoles gebucht. Okay, so, dann genau. Bist du bei Refugio de Mulete. Das ist in Soye. Das genau. Ist da am Leuchtturm. Und wenn ich richtig informiert bin, dann geht es halt Tossals Verdes. Das ist die halt mitten in den Bergen. Ist die bei, wo ist die genau? Ist die bei Cuber oder ist die bei Juk?
Na, weder noch. Also du musst von Cuber noch mindestens, glaube ich, 10 Kilometer laufen. Du läufst dann um den Putsch de Tossals Verdes außen rum. Oder du hast die Möglichkeit, das habe ich dann beim zweiten Mal gemacht, so nicht mittig durch, aber da gibt es noch einen anderen Weg, der läuft anders außenrum. Da hast du diese kleine Kletterpassage, die du mitnehmen kannst. Die ist wirklich klein. Beim ersten Mal hatte ich da noch ein bisschen Respekt davor. Beim zweiten Mal habe ich gesagt, wenn ich den Weg anders laufe, dann will ich auch wirklich diese Passage da mal mitnehmen. Also du läufst entweder links oder rechts um den Berg rum und dann ist die wirklich mitten im Gebirge, aber die nächste Ortschaft ist wahrscheinlich wirklich ein Juck mit seinen 10 Kilometer Abstand.
Okay, und dann geht es weiter über Juk, wo auch nochmal ein Refugio ist. Ich glaube, der heißt Sonamar. Und dann bist du fertig, oder? Dann kommst du runter nach Poyenza.
Dann kommst du nach Poyenza, genau. Und in Poyenza kannst du ja dann eben diese, ich glaube, 8 Kilometer nochmal der Straße entlang nach Porto Poyenza.
Genau, für die richtig, richtig Motivierten, die nehmen die halt eben auch noch mit. Ist jetzt ehrlich gesagt auch nicht so die schönste Strecke, direkt an der Bundesstraße lang zu laufen. Da sehe ich sie oder habe ich sie immer gesehen mit ihren Rucksäcken. Wobei der Abstieg von Juk aber schon ganz schön ist, oder? Und dann anzukommen in Poyenza auf dem Marktplatz.
Absolut, also ich habe auch dann, nachdem ich mit der Tour fertig war, so ein bisschen Sightseeing in Poyenza gemacht, was im Dezember war, schön ist, da sind wenig Leute, du kannst
dich sehr wenig.
Genau, du kannst dich umschauen, kannst dich mal hinsetzen, kannst auch den Baum, den es schon gibt, den Weihnachtsbaum genießen. Kannst aber auch, was ich dann auch gemacht habe, hoch zum Kloster und da war auch wenig los und da hast du wirklich einen super Ausblick auf die Mattküste dann.
Du meinst jetzt das Kloster, den Puig de Maria?
Genau.
Ja, absolut. Es ist wunderschön. Also immer sehr, sehr zu empfehlen. Wir sind jetzt also jetzt sehr, sehr schnell durch diese Wanderung durchgegangen. Mhm. Wir gehen sie jetzt mal so ein bisschen im Detail durch. Die Frage, die sich mir stellt, du hast einmal schon erwähnt, da hast du ein Hotel gebucht für Nacht 2. Nacht 1 ist ein privat geführtes Refugio oder eine Hütte. Und der Rest sind die offiziellen. Wie organisiert man das Ganze am besten? Du hast ja jetzt auch wirklich die Erfahrung mit der absoluten Nebensaison im Dezember und auch im Februar ist ja schon ein bisschen mehr in der Saison drin zum Wandern, wo das Wetter ja schon ein bisschen angenehmer ist. Wie gehe ich da am besten vor?
Also abhängig davon, wenn ich die Hütten nehmen will, wirklich schauen, sind die Hütten frei. Es gibt eine Homepage, da kann ich nachschauen. Die Hütten sollte oder muss man vorher reservieren. Also es gibt da unterschiedliche Aussagen. Ich kenne Leute, die konnten wirklich die Hütten auch noch am gleichen Tag, die sind da hingegangen, konnten die buchen, weil sie frei waren. Macht aber nicht jeder. Also wie gesagt, die Hütten schauen, ob sie frei sind und dann dementsprechend vorbuchen. Das ist, also die Insel Mallorca möchte das so. Alternativ ist, wenn ich das nicht machen möchte, dann muss ich halt wirklich schauen, dass ich mich mit Hotels oder Airbnb behelfe. Na, also ich habe das damals bei meiner ersten Tour auch so gemacht. Ich habe gesagt, ich will da gehen. Die Hütten waren glücklicherweise frei. Dann ging es ja weiter. Was mache ich denn, wo keine Hütten sind? Was mache ich mit meinem Anreisetag? Ich habe es dann so gemacht, Anreisetag, und war einfach aufgrund des Fluges, war ich um 16 Uhr dann in Andretsch und habe da dann mir vorher ein Airbnb gesucht, was dann relativ günstig war. Weil Hotels einfach im Dezember ist auch schwierig auf Mallorca.
Ist viel zu.
Viele haben zu, genau. Und dann befasst Airbnb war das erste, das zweite war dann einfach das privat geführte Hütte, die glücklicherweise offen hatte. Das muss man halt auch alles im Vorfeld abklären, hast du offen, kannst du mir ein Essen bieten oder eben nicht, muss ich was mitbringen. Und so peu à peu, also wie gesagt, erst die Hütten und dann halt die Hotels abgeklappert, die verreisen. Da muss man halt wirklich sich dann auch mit Google Maps oder anderen Portalen behelfen, Booking nachschauen, gibt es was für Reise, Airbnb, alles, was machbar ist, irgendwie abklappern, dass man eine Übernachtung findet.
Wie viel die Refugios, ich gehe jetzt mal sehr stark davon aus, dass die halt eben keinen Saisonzuschlag haben, sondern einfach immer gleich kosten. Korrigiere mich, wenn ich falsch liege, aber so gehe ich, das denke ich mal, dass es so ist. Was kosten die?
Genau, also die fangen bei 14 Euro an, habe ich gesehen, steigern sich dann je nachdem. Mit Abendessen bist du schon bei 24 Euro, Halbpension bei 29 und dann hast du noch den Zusatz, du kannst dir ein Handtuch dazu geben lassen. Das Handtuch kostet nochmal 2 Euro extra. Oder dann halt Bettlaken fürs Bett und halt eben einen Kopfkissenbezug und Deckenbezug für die Bettdecke. Kannst du auch dazu bekommen, was für 4,50, wenn du das jetzt aufrechnest, landest du bei irgendwas um 37, 38 Euro, die Hütte kosten würde, wenn du dieses All-Inclusive nehmen würdest, bekommst du ja schon fast, sondern mit Halbpension und Bettlaken und Badetücher. Beim ersten Mal habe ich das auch fast so gemacht, beim zweiten Mal dann nicht mehr.
Das ist dann aber im Privatzimmer oder im Bettenlager?
Das Bettenlager wirklich, also du schläfst da. Wenn du Glück hast, musst du auch sagen, na, Nebenzimmer, kannst du auch wirklich dann, weil ich finde ja dann manchmal hast du ein Zimmer mit 4 Betten, dann hast du ein Zimmer mit 6 Betten. Ein Mehrbettzimmerlager hast du wirklich nur in Turfallwärts, wo wirklich alle in einem Raum schlafen. Ansonsten ist es halt manchmal aufgeteilt, kannst du Glück haben, dass du ein Zimmer ganz für dich hast.
Ja, aber 40 Euro, da kann man ein bisschen mehr Geld in die Hand nehmen und kriegt eigentlich auch ein ganz gutes Privatzimmer in einem Hotel, oder?
Das weiß ich nicht. Also ich weiß, dass ich teilweise für, ich sag mal, ganz normale Hotels dann insuliere, was ich dann jetzt beim zweiten Mal gemacht habe, war ich auch locker bei 50, 60 Euro, da hatte ich aber auch keinen dabei.
Okay, ja gut, okay. Das.
Was ich empfehlen kann bei den Hütten ist, also ich weiß, dass das Frühstück teilweise immer nur aus Brot und Käse und vielleicht einem Kaffee besteht. Man kann das Frühstück, wenn man eh kein großer Frühstücker ist, ich bin keiner, ich habe es weggelassen und dann spart man sich halt auch schon mal ein Büttel was. Man kauft sich dann halt unterwegs einen Kaffee oder nimmt dort einen Kaffee mit, kannst du dort auch einfach einen Kaffee dann mitnehmen. Halt für eine, keine Ahnung, 2 Euro oder was das kostet. Dann ist auch gut.
Ja, nach Soje, also zwischen Soje und Jukk, ist relativ nicht sehr eng besiedelt, ne? Also da ist ja so die Strecke, die du halt wirklich abgelegen bist, wo du lange keinen Supermarkt hast, keine Tankstelle hast, also wo du halt eben nicht mal eben irgendwie was kaufen kannst. Aber so ansonsten bist du eigentlich recht gut angeschlossen, oder?
Ja, das geht wirklich. Also du bekommst in jedem Ort hat zumindest ein kleiner Laden auf, wo du zumindest dein Wasser herbekommst. Ne? Das ist das Wichtigste. Und wenn du dann halt als Rast nur, keine Ahnung, mal einen Apfel kriegst oder was halt gerade da ist oder Pannippel oder übertrieben gesagt, notfalls nur ein Eis. Also das habe ich auch mal gehabt, dass die dann nichts gescheit hatten, wo ich wollte. Dann habe ich halt ein Eis halt als Zwischenmahlzeit gehabt. Ist immer noch besser als du hast gar nichts.
Okay. Der GR 221, der gilt ja als Ruta del Pedro Sec. Also, das heißt auf Mallorca, das Mallorquin, das bedeutet Trockenstein, Mauer. Und das ist seit 2018 von der UNESCO zum immateriellen Weltkulturerbe ernannt worden. Wie war das? Das ist ja eine Tradition, die von den Mauren kommt, die halt eben diese unbewohnten Landschaften der Sierra de Tramontana damals bewirtschaftbar gemacht haben. Ne? Wir kennen das ja vielleicht aus Südamerika, Machu Picchu erinnert man sich so ein bisschen, da haben sie irgendwie diese Steinterrassen gemacht. Am Ende ist es nichts anderes, was die Mauren auf Mallorca gemacht haben. Die haben Steine genommen und daraus Mauern gemacht, ohne sie halt irgendwie mit Lehm zu befestigen, sondern es ist wirklich nur Stein auf Stein. Und das steht jetzt mittlerweile seit vielen Hunderten von Jahren, ist schon beeindruckend, oder?
Definitiv, vor allem du findest sie auch den Weg, gefühlt an jeder Etappe sind die irgendwo dann verbaut, gemacht. Das ist wirklich wunderschön. Das wird auch regelmäßig gepflegt. Ich weiß von der Die haben, glaube ich, sogar auf ihrer Facebook-Seite bieten sie dann regelmäßig an, dass du da irgendwie da dich beteiligen kannst, wenn du auf Mallorca wohnst. Also das ist wirklich toll.
Ja, also das ist das, also war mir auch lange Zeit nicht bewusst, was da eigentlich, es wurde erst seit, ich glaube 2018 wurde das von der UNESCO ernannt. Und ich habe das irgendwie diese vielen, vielen Jahre, ich habe glaube ich mittlerweile 16, 17 Jahre auf Mallorca hinter mir, war mir gar nicht so krass bewusst, wie besonders das ist.
Werbung. Ganz langsam schleicht es sich ein. Das Leben. Auf einmal hat man plötzlich eine Menge um die Ohren. Miete, Versicherung, vielleicht schon eine Familie, Altersvorsorge ist da auch noch. Und natürlich will man auch noch ein bisschen leben. Reisen, Hobbys, mal gut essen gehen. Aber wie bekommt man das alles unter einen Hut, ohne ständig das Gefühl zu haben, dass das Geld einem durch die Finger rinnt? Ich führe nun seit fast 8 Jahren ein Haushaltstagebuch, in das ich mal mehr oder weniger regelmäßig alle Konten eintrage, um zu sehen, wo mein Geld hingeht. Und seit Januar nutze ich Finanzguru Plus. Und weißt du, was ich seitdem herausgefunden habe? Zum Beispiel, dass meine Sparkasse viel zu hohe Bankgebühren für meine 3 Konten verlangt. Und dass die meisten anderen viel, viel weniger zahlen. Das zeigt mir nämlich die App an. Oder dass ich noch ein paar Abos und Versicherungen hatte, die ich eigentlich nicht brauche oder günstiger anpassen konnte. Kleinvieh macht bekanntlich auch Mist und auf einmal war da noch Luft im Budget. Und jetzt stell dir vor, mit ein paar Anpassungen hast du plötzlich das Geld für deinen ersten ETF-Sparplan. Oder eine Reise. Oder vielleicht beides. You never know until you try. Test es selbst aus. Lade Finanzguru runter, verknüpfe dein Konto und gib den Code PATH, also P-A-T-H ein. Dafür einfach oben rechts auf dein Profil klicken und den Gutscheincode eingeben. Dann sind die ersten 3 Monate Finanzguru Plus kostenlos und du siehst sofort, wo du noch Spielraum hast. Vielleicht bist du dann auch so überrascht wie ich. Den Link findest du in den Shownotes. Werbung Ende.
Das ist ja deine allererste Fernwanderung, ne? Ich glaube, dein Ziel ist es, irgendwann, oder vielleicht hast du mittlerweile auch schon gemacht, einmal eine Alpenüberquerung zu machen. Und das war quasi dein Trainingscamp. Das erste Mal hast du Blut geleckt, das zweite Mal warst du richtig begeistert. Aber das erste Mal hast du wahrscheinlich irgendwie die Frage dich gestellt, okay, wie geht das? Also diese Fragen, die ich dich jetzt gestellt habe, wie buche ich ein Refugio, auf welche Webseite gehe ich und so weiter. Die nächste Frage ist ja, wie mache ich das? Was brauche ich dafür? Wie hast du dich darauf vorbereitet?
Genau, also ich habe einen guten Wanderkollegen, der hat auch einen Blog, der hatte die Packlisten für so Mehrtageswanderungen, die habe ich mir dann zur Rate geführt, weil der versucht auf das Ganze relativ minimal zu packen. Also daran habe ich mich sehr stark orientiert, was nehme ich mit. Ich wusste von ihm auch gut, wenn du Fernwanderung machst, nimm auf jeden Fall Wanderstöcke mit. Würde ich auch präferieren, nimmt die auf jeden Fall mit. Ihr schont eure Gelenke mit diesen Bergabgehen. Es geht trotzdem jeden Tag hoch und runter und das Bergabgehen sind die schon wichtig.
Wie viele Höhenmeter sind das?
Ich glaube, es sind ungefähr 5.300 hoch und runter die gesamte Tour.
Wow, das ist ordentlich. Dafür, dass der höchste Punkt gerade mal irgendwie, ich weiß gar nicht, wie hoch der ist, der ist 1000 irgendwas. Also, das ist jetzt
Ah,
nicht
ja.
so hoch.
Genau. Ich habe mir da hauptsächlich mit dem Blog von meinem Bekannten diesen Beitrag geholfen. Habe mir den Neurota Wander für die Tour besorgt, einfach weil ja da auch ein paar Tipps drin sind. Wie du allein schon die Route, wie du die gehst, oder welche Besonderheiten oder welche schönen Merken oder welche schönen Highlights du haben kannst. Hast natürlich auch gleichzeitig den GPS-Track. Und ich muss auch sagen, beim ersten Mal bin ich da ja, vielleicht auch ein bisschen naiv rangegangen. Das war auch der Grund, denn vielleicht noch ein zweites Mal zu gehen, einfach um da auch das, was du gemerkt hast, das hat gefehlt, beziehungsweise da konntest du Verbesserungen machen, dass du die dementsprechend auch dann umsetzt und dass du dir einfacher tust. Sei es bei der Wahl der Schuhe, ich hatte beim ersten Mal, ich sag mal, normale Wanderschuhe, die kannst du bei uns im Mittelgebirge super verwenden. Die kannst du da drüben vielleicht auch verwenden, wenn du, ich sag mal, jetzt nicht so ein Anfänger vielleicht bist, wie ich noch teilweise bin, würde ich sagen, wenn es ums Fernwandern geht und wenn du wegen mehr alpine Erfahrung hast. Aber ich würde trotzdem auch empfehlen, da drüben ein paar vernünftige Bergwanderschuhe zu nehmen. Es ist halt doch sehr sehr steinlastig, es sind große Steine, eben spitze Steine. Wenn es dann doch mal ein wenig besser ist, kannst du auch leichter rutschen. Doch ein paar vernünftige Bergwanderschuhe, glaube ich, schon vom Vorteil im
Einfach,
Fall.
damit man die Stabilität im Fuß
Ja,
hat, ne?
ja. Genau, was habe ich noch gebraucht, um mich vorzubereiten? Mir fällt mir das mal, glaube ich, gar nicht so wirklich ein, wie dieser Wanderführer und wirklich diese Packlisten. Und dann einfach schauen, was hast du alles da. Ich bin jetzt auch nicht so jemand, der gerne einfach alles dann neu kauft, sondern einfach das nutzen, was ich da habe. Deswegen bin ich damals auch, weil mein einer Rucksack knapp zu klein war. Das erste Mal bin ich wirklich mit so meinem Laptop-Rucksack gegangen. Beim zweiten Mal habe ich mir wirklich einen anderen Rucksack dann besorgt, der halt auch leichter war. Na, da konnte der einfacher packen. Das tut sich einfacher.
Weißt du noch ungefähr, was für ein Gewicht du auf dem Rücken gehabt hast?
Also ich bin unter 10 Kilo geblieben. Ich war bei 9 Kilo. Das war gut. Was lustig ist, ich habe zwei Deutsche getroffen, die hatten, glaube ich, ein halbes Campingmaterial dabei. Plus der eine hatte sein Notebook fürs Arbeiten dabei. Ich glaube, die waren mit 20 Kilo teilweise unterwegs und sind da hoch und runter. Das habe ich auch gesagt, aber das möchte ich jetzt nicht machen.
Ja, das so bin ich in der Regel auch unterwegs immer. Also mein Handgepäck beim Fliegen wiegt schon irgendwie 17 Kilo mit dem ganzen Kameraequipment und so weiter. Und ich könnte mir vorstellen, dass wenn ich so eine Fernwanderung mal mache, also weiß ich, also ich mache ja ab und zu mal so solche, dann habe ich auch mal ordentlich was auf dem Rücken. Also gute Rückenmuskulatur und gutes Training. Was ist dir so besonders in Erinnerung geblieben bei dieser Wanderung?
Also besonders in Erinnerung geblieben ist mir der erste Tag, weil die erste Etappe für mich das Highlight war, mit der Dracheninsel, mit dieser Klosterruine La Terra da hochzugehen, weil der erste Anstieg da, oder der zweite zu diesem Kloster hin schon ein kleines Abenteuer war, weil da plötzlich eine Mini-Kletterpassage drin war, mit der ich auch so nicht gerechnet hätte. Mir ist dann also genauso gut in Erinnerung geblieben, mein Tag, wo ich von Val de Mosa nach Deja hochgegangen bin. Weil das war eben der Tag, wo es auch so regnerisch war. Ich bin hochgelaufen, war dann auf diesem Reiterweg. Es war einfach nur nebelig. Ich war mitten in den Wolken drin, also es war windig. Ich hatte wirklich Respekt vor der Situation, weil du musstest ja trotzdem damit rechnen, oh, es könnte regnen. Hat Gott sei Dank nicht. Und es geht dann auf dieser Etappe halt wieder, du musst da diesen Gebirgskamm in den Serpentinen wieder runter. Und dann, wenn du so ein schönes Hinweisschild noch vor dir siehst, Achtung, Gefahr vor Absturz, dann denkst du dir auch, okay, was hast du dir in dem Moment jetzt angetan, diesen Weg da runter zu gehen bei so einem bescheidenen Wetter. Aber das geht alles gut. Aber für mich im Nachgang, das war einfach so dieses Highlight, diesen Weg halt auch zu gehen bei einem Wetter, wo es vielleicht nicht strahlender Sonnenschein ist, sondern wo halt wirklich auch Aufmerksamkeit gefordert ist.
Das ist ja auch diese Strecke, wo du halt quasi, wo die Insel quasi einen kleinen Knick macht und du quasi auf die Küste so siehst, wie sie sich halt Richtung Norden erstreckt, ne? Und das ist einfach so unglaublich wunderschön. Du siehst dieses raue Meer, wie es halt an die Felsen knallt, diese Gicht, die hochkommt und dieses Farbspiel aus allem ist halt so besonders, finde ich halt.
Absolut. Also bei den Wolken habe ich nicht viel gesehen. Ich war damals froh, dass ich zumindest ein bisschen was sehen konnte. Ab und zu mal hat sich das Wolkenfeld aufgrund vom Wind halt doch etwas gelichtet. Umso mehr froh war ich wirklich, wie ich das zweite Mal gegangen bin. Da bin ich den Weg zwar anders hin, weil du kannst da durch ein Naturschutzgebiet da auch hoch. Und wie ich dann oben war, war halt wirklich strahlender Sonnenschein. Du konntest wirklich bis tief in die Tramontana reinschauen, konnte die komplette Kiste überblicken. Also das ist wirklich ein absolutes Highlight. Man sollte wirklich, wenn man da oben ist, das bei Sonnenschein machen, weil du da einfach das größte Feeling dafür hast oder den größten Genuss davon hast.
Wollen wir vielleicht mal so die Tagesetappen so einzeln mal so durchgehen?
Gerne.
Du bist ich würde jetzt auch erstmal auch nur den ersten Weg nehmen, weil der zweite so ein bisschen außergewöhnlich ist, also nicht das, was die meisten machen. Du bist in Andratx gestartet und bist nach Estellencs oder in die Nähe von Estellencs gelaufen.
Genau, ich bin nach West Fontanelles zu dieser Hütte gelaufen,
Ja.
was auch wirklich gut machbar ist. Da muss man sich wenig Gedanken machen. Wie gesagt, es gibt diese eine Passage zum Anstieg La Taba, aber ansonsten ist der Weg super machbar, braucht man sich keine Gedanken machen. Der
Wie viele Kilometer sind das?
zweite, ca. 20. Können halt ein bisschen mehr sein, um die 20.
Im
Je
Großen und
nachdem.
Ganzen ist das halt auch mal so, so 20 ist so ein Tagesdurchschnitt, ne? Du hast ein bisschen längere Etappen, aber die meisten sind so lang.
Ja, also je nachdem, wie du es dir einteilst, wenn du auf die 7 Tage gehst, ja, ne, also du kannst diese Tour auch auf 14 Tage teilen. Dann hast du halt manchmal nur so 10 Kilometer-Etappen drin. Kannst du gerne machen. Also ist halt dann auch wieder ein Kostenthema, du brauchst halt wieder mehr Hotels. Das ist jedem selber überlassen, aber du kannst es dir einteilen, wie du willst.
Okay, aber du hast 20 Kilometer am ersten Tag gemacht. Was war da? Du hast gesagt, das Highlight, sowieso das Highlight deiner Reise, auch so ein bisschen, war halt La Dragonera oder Sedragonera, die Dracheninsel. Entsprechend war das auch das Highlight des ersten Tages.
Genau, das war wirklich das Highlight, auch auf der Hütte. Das wird trotzdem auch nochmal ein Highlight. Man bekommt ein Abendessen, wenn dann wir da sind. Da freut man sich dann drüber. Kann man auch als Highlight bezeichnen.
Wie war das Essen?
Das war gut. Also was er auch anbietet, ist wirklich ganz klar mit Fleisch, aber du kannst auch vegetarisch bekommen, finde ich auch
Guten
super.
mallorquinischen Eintopf.
Nee, das war glaube ich Auberginen. Irgendwas, ich weiß es leider nicht mehr.
Okay.
Irgendwas mit Auberginen auf jeden Fall.
Okay. Und dann ging es am nächsten Tag vermutlich Richtung Valldemossa.
Nee, so weit bin ich da nicht gekommen. Der ursprüngliche Plan war, von dieser Hütte eben nach Espoirlès zu kommen.
Okay.
Der Anstieg von dieser Hütte zum höchsten Punkt an diesem Tag hat mir aber so viel Zeit gekostet, dass ich glaube, ich war mittags um 1:30 in Estellén. Und wir wissen ja, es ist Dezember. Das heißt, ich wusste genau, ich muss von Estellén, sind es dann glaube ich nochmal mindestens 12, nee, wenn man insgesamt war die Tour auf 31 Kilometer geplant. Ich glaube, ich hätte nochmal 20, knappe 20 Kilometer gehen müssen. Also es war nicht mehr machbar, komplett bis Espoirlès zu laufen. Das heißt, ich bin an dem Tag von der Hütte dann bis nach Banyalbufar gelaufen. Da war ich dann, glaube ich, um circa 4 Uhr und dann habe ich gesagt, nee, komm, die letzten 10 Kilometer, das packst du nicht mehr. Ich will nicht in der Dunkelheit laufen. Ich bleibe jetzt hier und fahre dann mit dem Bus weiter, einfach weil mein Hotel ja schon gebucht war. Ich hätte alles Mögliche irgendwie versuchen umschmeißen zu müssen, das wollte ich dann auch nicht. Habe ich gesagt, gut, ich bleibe da, Banyalbufar, ich esse eine Kleinigkeit und fahre mit dem Bus dann weiter. Habe ich dann auch so gemacht.
Aber dann hast du an dem Tag, das ist ja auch der erste Tag, wo du richtig Höhe mit reingekommen ist, ne? Wo man halt schon auch das Bergige gemerkt hat.
Genau, also das ist doch halt sehr alpin, das hat auch der Hüttenwirt unten erzählt. Also bitte hat er zu uns gesagt, geht den Weg bitte nur hoch, wenn es sonnig ist. Er hat Leute erlebt, die sind da im größten Nebel hoch. Die sind abends einfach wieder bei ihm vor der Tür gestanden, weil sie oben nicht mehr weitergefunden haben. Zu dem Zeitpunkt hat der Weg noch nicht weiter ausgeschildert. Es gab nur Steinwändchen. Mittlerweile habe ich erfahren, dass es wohl beschildert sein soll. Also dann tut man sich ein einfacher da hoch, aber mit nur Steinwändchen, du suchst, wenn du da nicht die Erfahrung hast, erstmal wirklich den Weg selbst, wenn du den GPS-Track hast. Also ich habe da wirklich einige von Zeit verraten, da hochzukommen, einfach weil du den Weg dann immer wieder suchst und schaust, bist du sichtlich. Natürlich drehst du dich einmal um, genießt den Ausblick. Ne? Und so verlierst du halt einfach auch Zeit. Aber wie gesagt, mittlerweile sollte das hoffentlich beschildert sein und besser sein von denen, was ich jetzt bei Facebook zumindest mitbekommen habe.
Wie ging es dann für dich an Tag 3 weiter?
Genau, Tag 3 war dann der Start in Espoirlès, dieser wolkige Tag, der dann von Espoirlès nach Valldemossa ging. Wo ich wirklich im Valldemossa mittags die Pause gemacht habe und überlegt habe, was mache ich jetzt? Hocke ich mich wieder in den Bus, weil das Wetter nicht so prickelnd ist oder nicht? Und dann habe ich Suppe gegessen, habe gesagt, nee, komm, das Wetter hält, du gehst weiter. Und dann bin ich eben weitergegangen und war dann eben in diesem besagten Nebel oben auf dem Reiterweg vom Erzherzog, was eben auch so ein super Highlight war. Und jetzt muss ich noch mal kurz einen Rücksprung machen. Wenn man kurz vor Valldemossa absteigt, hat man einen super Blick auf Valldemossa, egal ob das Wetter gut oder schlecht ist. Und den sollte man auf jeden Fall auch genießen und im inneren Auge festhalten, nicht bloß mit via Foto.
Valldemossa ist ja auch also wunderschöner Ort, ne? Viele, viele Schriftsteller haben früher dort gerne überwintert. Ich glaube, Chopin und so hat da mal einen Winter verbracht oder eine längere Zeit. Es ist ein wirklich wunderschöner und ein sehr ursprünglicher Ort mit seinen kleinen Gassen, wenig Autoverkehr. Ich mag das schon sehr, wie es gelegen ist.
Ist wirklich schön. Ich war leider an einem Sonntag beim ersten Mal da. Sonntag war wirklich im Dezember sehr viel los. Also die waren da fleißig unterwegs, selbst bei schlechtem Wetter. Deswegen habe ich mir zwar kurz mich um die Kirche rum, diesen Park Allerseen angeschaut, habe schnell was gegessen, bin dann auch schnell weiter. Mhm. Weil mir das dann echt auf teilweise ein bisschen zu voll war, selbst im Dezember.
Ja, die Nebensaison, die wird immer kleiner, und die ganzen ruhigen Zeiten sind auch vorbei. Du hast dann gesagt, du bist dann weiter nach Soye, ne? Da geht es einmal hoch über den, ist das denn der Reiterweg, ne? Geht das dann über den Chemin de Sarkiduk?
Nee, so weit geht das, glaube ich, nicht. Also du gehst den Reiterweg hoch, gehst dann aber den Bergkamm runter, landest dann erstmal in Deja.
Okay, ja, okay.
Du landest erstmal in Deja, da war dann praktisch Ende von Tag 3. Da gibt es dann auch, wie gesagt, eigentlich die erste offizielle Hütte. Und da habe ich dann auch jemanden getroffen, der dann wirklich auch den Weg gestartet ist in Waldemosser. Neben den beiden Deutschen, die ich vorher getroffen habe, die haben den kompletten Weg mit mir gemacht. Ab und zu mal haben wir uns getroffen, ab und zu mal nicht. Ja, genau. Also Deja war dann Ende Tag 3. Tag 4 ging dann los von Deja und geht nach Soyer. Geht dann hauptsächlich durch die Olivenhaine. Geht immer wieder, geht mal ein wenig hoch, geht mal ein wenig runter. Genau, hat man immer wieder einen Blick auf die Küste. Das Wetter hat gut mitgespielt nach dem Tag vorher, der jetzt nicht so prickelnd war, war das super, dass das Wetter da besser war. Und da hat man dann halt eben die Möglichkeit zu sagen, gut, ich kann zum Mönletter der Hütte direkt gehen oder geht weiter nach Soyer. Das habe ich dann gemacht. Ich bin dann sprichwörtlich von der direkt nach Soyer gegangen. Und habe da dann gesagt, ich mache hier meinen Cut, habe dann ein Mittagessen gemacht, da war ich auch relativ auf der Mittagszeit da am Mittagessen und habe den Rest des Tages wirklich ein wenig so genutzt, Soyer ein bisschen mir anzuschauen, bin dann mit dieser Straßenbahn runter nach Porte-Soyer und von da aus kannst du dann auch wieder hoch zu dieser Hütte laufen, läufst eine Dreiviertelstunde bis dann oben an der Hütte, die dann halt oben bei dem Leuchtturm ist.
Ja, die Olivenhaine hast du gerade genannt, die wechseln sich dann irgendwann ab mit Orangenbäumen. Soye ist ja bekannt für seine Orangen, eines der großen Exportschlager auf der Insel. Früher, ich weiß gar nicht, vielleicht weißt du es nicht, aber vielleicht ist es für den einen oder anderen Hörer ganz interessant. Früher war Soye so abgelegen, dass die meisten immer nach Frankreich also gefahren sind und diese Orangen nach Frankreich exportiert haben. Und ganz viele Mallorquiner aus der Ecke haben in Frankreich gelebt und gearbeitet und haben deshalb diese französische Architektur nach Soye gebracht. Porte de Soye und so erinnert ja so ein bisschen an die Côte d'Azur, an Südfrankreich. Und daher kommt das. Die Franzosen haben die Orangen geliebt und die Mallorquiner haben sie da hingebracht und haben dafür halt ein bisschen Architektur zurückgebracht. Aber hat dir gefallen?
Hat mir gefallen. Also ich fand auch die Architektur ist auch wirklich wunderschön in Soyer. Also mir gefällt auch Porte Soyer, vor allem wenn du dann oben an diesem Leuchtturm bist und kannst dann halt runter auf Porte Soyer schauen, ist auch immer wieder eine Augenweide kann man wirklich
sagen. Ja, es ist wunderschön und der Sonnenuntergang ist dort oben halt eben auch, du hast es ja vorhin gesagt, auch im Dezember kann man da einen Sonnenuntergang erleben. Also ich meine, für ein Refugio ist es ein wunderschöner Ort, um ihn zu haben. Viele Einheimische fahren da auch immer hoch, um den Sonnenuntergang sich anzuschauen und da rumzulaufen.
Das stimmt, ja. Also die Töchter da oben auf jeden Fall. Ich glaube, beim zweiten Mal, wo ich dort war, da gab es eine Geburtstagsfeier direkt am Refugio selber. Also die nutzen die auch gerne halt einfach bis so was.
Ja, das war jetzt dein zweites Refugio, ne? Du bist in Deja, genau. Bist du schon das erste Mal. Wie ist jetzt das Essen dort in den offiziellen Hütten?
Also A, du kannst das Essen erstmal auswählen, also nicht was du isst, sondern in welcher Form, sprich ob du mit Fleisch oder vegetarisch oder vegan willst. erstmal vielleicht für den einen oder anderen insofern. Meistens ist das immer irgendwie so, ja, wirklich dann mal ein Eintopf, glaube ich, soweit ich mich erinnern kann. Aber Vegetarier ist immer irgendwie so mit Vegan, glaube ich, fast gleich. Die nehmen da ein und dasselbe, die nehmen irgend so einen Kichererbsen-Eintopf und ansonsten ist das, glaube ich, irgendwas mit Fleisch dann noch. Gibt noch ein paar Kartoffeln, Salat gibt es eigentlich auch immer dazu. Und
Okay.
Salat kannst du dir auch so viel nehmen, wie du willst eigentlich, weil die sind dann froh, dass das da weg ist. Manchmal speise eigentlich was immer obligatorisch eine Banane.
Okay. Werbung. Weißt du, was mir an Spanien am meisten fehlt? Die Sonne, das Essen und natürlich der Wein. Jedes Mal, wenn ich ein Glas spanischen Weiß- oder Rotwein rieche, bin ich gedanklich sofort wieder dort. Auf einem belebten Marktplatz mit ein paar Tapas vor mir, während ich die Menschen beobachte und das Leben um mich herum genieße. Und genau dieses Gefühl kannst du dir jetzt nach Hause holen. Vinos bringt dir das mediterrane Lebensgefühl ins Glas, mit direkter Partnerschaft zu spanischen Winzern, hochwertigen Weinen und ganz ohne elitäres Gehabe. Egal, ob du lieber frischen Blanco oder eleganten Tinto trinkst, mit den Vinos Weinpaketen bekommst du deine Favoriten in einem Set. Und damit du sie stilecht genießen kannst, gibt es ein hochwertiges Gläserset von Schott Zwiesel dazu. Und das Beste, du bekommst die Pakete jetzt mit 50% Rabatt für nur 29,99 €. Schau vorbei auf vinos.de/offthepath. Das ist vinos.de/offthepath. OFFTHEPATH. Oder einfach den Link in den Shownotes folgen. Hol dir den Geschmack Spaniens nach Hause. Genuss erst ab 18. Bitte trinke verantwortungsbewusst. Salut. Werbung Ende. Wenn ich jetzt mitgezählt habe, würde ich jetzt mal so schätzen, dass wir bei Tag 5 sind.
Wir sind bei, warte mal, ich spitze mal kurz bei Marcelo, dann kann ich die aufladen. Wir sind bei Tag 5, du hast recht.
Genau, so, jetzt sind wir bei Tag 5. Soje, jetzt geht's hoch. Richtig hoch. Jetzt geht's weg aus diesen ganzen Dörfern. Wenn man Fornalutsch oder Soje irgendwie verlassen hat, dann kommt als nächstes irgendwann Poyenza als richtiger Ort. Du hast jetzt noch ein Refugio, Tossals Verds auf dem Plan. Wie sind diese 2 Tage, oder ich weiß nicht, ob du den Juck gehalten hast und da übernachtet hast?
Ja,
Ach so, auch. Okay.
habe ich auch
Also,
noch.
dann hast du noch 2 Unterkünfte. Wie ist dieser Teil der Tramuntana? Der ist ja super abgeschieden.
Der ist wirklich auch wunderschön. Du bist da halt für dich. Ich bin damals bei Tour 1, bin ich da hoch am 6. Dezember. Der ist ja ein Feiertag auf Mallorca, soweit ich noch das richtig in Erinnerung habe. Das heißt, du kannst da auch ein paar Leute treffen, die trotzdem auch oben am Stausee unterwegs sind. So ging es mir dann auch. Aber plötzlich einige so, so ich gehe das verpollen, was ist denn jetzt los? Aber es ist wirklich, sobald du an diesen Wasserkanal entlangläufst und dann ein Stück weiter gehst, das sind auch keine Leute mehr. Das sind nur noch die, die wirklich auf dem Weg unterwegs sind. Und das ist auch wunderschön. Du kannst in die Ferne blicken. Es gibt da ja noch ja, so ein Bogen, glaube ich. Ich weiß leider nicht mehr, ein Masanella-Bogen oder wie das Teil heißt. Ich weiß es nicht mehr ganz genau.
Das ist an der Abzweigung, wenn du, Sebastian, kurz konzentrieren, du kennst dich aus. Mein Gott, wenn du runter nach La Calobra fährst, ne? Torrent de Paredes, da ist er. Dieser Bogen meinst du, ne?
Nee, es gibt noch,
Okay.
das gehört irgendwie, ich weiß es nicht mal, also aus der Ferne kannst du da drauf blicken, wenn du im Gebirge bist. Ich habe mich jetzt leider auch nicht mehr eingelesen, was es genau ist. Da gibt es auch eine Wanderung hin vom Stausee aus. Eine Tageswanderung, die ist im Rota beschrieben zu diesem, das war ja auch irgendwie so, wo es um Wasserwege geht, irgendwie das im Wasser, da gibt es dann ins Tal.
Okay.
Aber ist egal. Aber du
Dann
kannst auf
weiß ich
jeden
es nicht.
Fall, ja. Aber auf
Und
jeden Fall,
aber wo geht die Strecke genau lang? Du gehst am Cuber Stausee, kommst du vorbei, ne? Und dann musst du ja hoch zum Puig vom Tossals Verds, oder?
Ja, es gibt zwei Wege. Du bist an dem Parkplatz vom Kuba Stausee und dann kannst du entscheiden, gehe ich praktisch, ich sag mal, links rum. Links rum heißt, du gehst an diesem Wasserkanal entlang. Man kommt dann irgendwann an dieser Wegzweigung, wo ausgeschildert ist, ich gehe weiter nach Jug, also den Weg hoch dann schon Richtung dieses Passes, den höchsten Gebirgspass. Oder ich gehe dann halt, ich sag mal, rechts und weiter, da gehe ich dann durch das Tramuntana-Gebirge und sehe dann halt eben diesen Bogen, den ich da erwähnt habe, den ich jetzt namentlich mit 100% benennen kann. Und irgendwann landest du halt wirklich bei der Hütte, musst dann wieder ein paar Meter runtergehen, dann bist du bei der Berghütte von Trufalwatz.
Okay.
Oder du gehst halt eben bei dem Parkplatz gerade den Berg hoch und gehst dann immer wieder, es geht eigentlich dann mit dem Berg hoch und wieder runter und irgendwann kommt diese Kletterpassage, die ich vorhin mal erwähnt habe. Der Parthen Lil heißt der, glaube ich.
Okay. Und wie, also ich bin da oben noch nie gewesen. Das ist ja eigentlich jetzt gar nicht mal so weit. Also ich bin halt so Castel de l'Oro, es ist nicht weit von dort, auf der anderen Seite des Berges. Aber der Refugio dos Hals Verde ist ja wirklich mitten im Tramuntana, super abgelegen. Wie war das dort?
Also ich bin damals angekommen, das erste, was ich gemacht habe, ich habe die Aussicht genossen, habe dann mein Handy genommen, obwohl ich total fertig war und habe erstmal so rundum gefilmt, weil es ist halt, du bist so mitten im Nirgendwo und schaust halt einfach auf die Berge, was halt wunderschön ist, vor allem wenn du vorher halt schon ewig nicht mehr in den Alpen oder irgendwo warst, bist du plötzlich schon geflasht, mitten in dieser Gebirgslandschaft zu sein. Und daher war das auch wirklich ein absolutes Highlight, da dort zu sein.
Ja, also das stelle ich mir vor, du hast ja, ist das eigentlich dann schon über der Baumgrenze?
Ja, ich würde sagen, nein, über die Baumgrenze bist du dann nicht. Nee, weil du läufst dann, weil ich gerade überlege, du läufst wieder, wenn du am nächsten Tag läufst, du wieder ein Stückchen hoch und da sind trotzdem Bäume noch links und rechts, also es sind noch Bäume da.
Okay. Bist du dann noch weiter bis auf den Putsch am nächsten Tag hochgelaufen oder bist du dann vom Refugio direkt auf den Weg nach Juk?
Genau, ich bin auf dem Refugio praktisch wieder den gleichen Weg, den ich gekommen bin, zurück, bis zu diesem Abzweig, den ich vorhin mal erwähnt habe, wo es nach Juk geht und bin dann halt in den Gebirgspass hoch.
Ja.
Eben den höchsten Gebirgspass von Mallorca, den es da gibt. Lass uns jetzt gucken.
Es müsste, genau, wenn ich Puig de Massanella sein?
Nee, der Col de Prat, meine Aussprache. Und daneben ist der Massanella, genau. Den kann man besteigen. Kondition erforderlich, sagen wir es mal so. Das war bei mir da zu dem Zeitpunkt nicht machbar, weil du brauchst deswegen eine gute Kondition, dass du den Land mitmachst.
Ja, okay. Und es ist eigentlich ganz interessant, dass, also ich bin diese Strecke viel mit dem Fahrrad gefahren, ich bin die Strecke viel mit dem Auto gefahren. Ist jetzt keine wahnsinnig weite Strecke, irgendwie von Kuber nach Juk, aber zu Fuß mit diesen ganzen Höhenmetern, mit diesen ganzen, das ist ja, das zieht sich, das dauert ein bisschen.
Genau, du läufst halt da wirklich auch von der Hütte aus, wie jeden Tag, du läufst erstmal wieder hoch und bist dann irgendwann mal an den Gebirgspass und bist auch mal froh, dass du endlich mal oben bist wieder, weil, ja. Das ist sehr viel einfacher auch, ne? Du läufst halt immer hoch.
Ja, und wie lange hat das gedauert? Wie viele Kilometer sind das?
Kilometer sind jetzt, glaube ich, auch wieder an die 20. Gebraucht habe ich da circa 4-5 Stunden mit den Pausen. Also du bist, wenn du ich bin damals circa 9:30 los, halb zwei war ich dann dort, also 5 Stunden. Eigentlich gut machbar, ne? Und der Vorteil ist, wenn du dann in Juk bist, du bekommst auf jeden Fall was zu essen, was dann holst du raus. Die haben auch ein Set in der Nebenversorgung.
Ja.
Kannst du das Klosterwing anschauen? Kannst du die Umgebung vom Klosterwing anschauen? Da gibt es ja dieses bekannte Kamel, wo man mal hinlaufen kann. Also gibt dann auch Möglichkeiten, die Zeit dann noch irgendwie zu verbringen.
Ja, an der Tankstelle hast du nicht angehalten mit all den Radfahrern?
Nee, das.
Da gibt's eine Tankstelle da oben. Okay. Das ist so, da werden mehr Fahrräder getankt oder Radfahrer tanken da ihre Kohlenhydrate auf, als Autos getankt werden. Das ist so, okay. Das ist immer so the place to be. Und dann, okay, dann bist du rüber Refugio Sonamer und Juk, das ist halt eben, wie du schon sagtest, halt immer auf, auch im Dezember. Das ist dein letzter offizieller Stopp auf der Wanderung gewesen. Am nächsten Tag geht es fast ausschließlich bergab.
Genau, es geht fast ausschließlich bergab. Man läuft hauptsächlich wieder durch die Steineichenwälder, hat hier und da mal einen Aussichtspunkt, wo man sich mal anschauen kann, hat unterwegs noch eine relativ bekannte Trinkwasserquelle, wo man Wasser auffüllen kann.
Lustigerweise, ich bin ja dort aufgewachsen, also den Teil kenne ich, den bin ich aber allerdings immer von Pojenza hoch nach Juck und immer ist übertrieben, aber ich bin den bestimmt schon irgendwie so 3-4 Mal in meinem Leben gelaufen und diese Wasserquelle, also die haben meine Familie und ich immer genutzt, um Trinkwasser zu sammeln. Wir haben immer diese großen 10-Liter-Kanister sind wir hingefahren, haben da immer unser Wasser abgeschöpft und sind dann nach Hause gefahren früher. Das machen viele, viele Einheimische. Ich weiß nicht, ob da jemanden gesehen hast, der da gehalten hat.
Zu der Zeit war leider keiner davon, wirklich bloß die Wanderer unterwegs, die halt unterwegs waren. Und ansonsten war da jetzt kein Einheimischer, der literweise was weggetragen hat.
Ja, jetzt, als ich noch auf Mallorca gelebt habe, dann sind wir von der Quelle, haben wir immer unser Trinkwasser bekommen, per LKW. Okay. Also dann ist mal, also wir, weil wir halt eben so weit abgelegen haben, wir haben keinen Grundwasserbrunnen gehabt und auch keinen Anschluss an das öffentliche Wassernetz. Wir mussten immer LKW-weise unser Wasser bestellen. Das wurde halt eben da aus der Juck-Region geholt und dann immer, keine Ahnung, einmal im Monat 20.000 Liter Wasser oder so. Anderes Land, andere Sitten. Aber Trinkwasser ist ein ganz guter Punkt, denn du hast diese Quelle, ist ganz gut, dass du diese Quelle dort hast. Wie ist das denn auf dem Rest des Wegs gewesen mit Trinkwasserverfügbarkeit?
Ja, man muss schauen, muss ich wirklich sagen. Also du hast, wenn du in Port Andrat startest, hast du die Möglichkeit, dass du dir da natürlich was holen kannst. Du kannst dir in St. Ellen bei eben einen Kaffee irgendwas holen und dann geht's los. Das Fontanelles gibt, soweit ich weiß, kein Wasser hier, wenn du jetzt nicht gerade bei denen übernachtest. Das ist ein wenig wischiwaschi. Ich weiß es nicht ganz genau. Ich habe da jetzt diverse Aussagen gelesen von, ich bekomme da kein Wasser, ich bekomme da Wasser. Es ist unterschiedlich. Ich konnte damals Wasser nehmen, weil ich habe ja da übernachtet. Also habe ihm auch gefragt, zahlte seine 1-2 Euro und dann hatte da Wasser bekommen. Und das ist auch wichtig, weil du halt da wieder so einen steilen Anstieg warst. In Estejens bekommst du Wasser, da gibt es einen Laden. In Escorlet gibt es Läden, bekommst du Wasser. In Valdemossa bekommst du Wasser. Ja, in Trier bekommst du dann auch Wasser. Und da musst du halt wieder ausreichend Wasser mitnehmen, dass du dir dann auf der Hütte wieder Wasser holst. Geht dann eigentlich. Und selbst in Juck hat ja dann auch wieder diesen Brunnen nebendran, wo du dir Wasser holen kannst. Oder du holst dir was auf der Hütte, also überall, wo die Hütten verkaufen, ja auch Wasser.
Ja.
Ich glaube, dieser Engpass ist wirklich zwischen St. Elm und Estejen. Da musst du wirklich schauen, wenn du da nicht übernachten willst, für Fontanelles, wie du das Wagehandle kriegst.
Okay. Und du bist dann endlich in Pojenza angekommen. Was war das für ein Gefühl?
Also ich bin in Pojenza angekommen. Da war es auch wieder so um die Mittagszeit. Und ich habe überlegt, mache ich hier Schluss oder laufe ich entgegen der Frage sämtlicher Leute, die wirklich was dann laufe, die letzten Kilometer bitte nicht an der Straße. Das ist einfach nicht schön. Ich habe gedacht, okay, ich muss jetzt schon die Kilometer zwischen Banyal-Buffon und Escorlet konnte ich nicht gehen, dann laufe ich doch wenigstens diese Kilometer. Es ist nur an der Straße. Ich sitze hier verkopft auf, laufe einfach der Straße nach. Habe ich dann auch gemacht. Ich war dann, glaube ich, ca. 1,5 Stunden unterwegs und dann war das Thema durch. Ich war dann wirklich platt und war froh, wie ich einfach dann auch am Meer war von Porte Pojenza. Und habe das dann auch da genossen. Leider habe ich da jetzt nicht direkt den Strandabschnitt gefunden, wo ich mich dann hinhocken konnte. Ich habe dann eher wieder, ich muss das auch nicht geschafft und habe wirklich was gegessen. Und da war ich dann wirklich auch wirklich platt, erleichtert platt.
Aber du hast es geschafft. Du hast die Insel einmal durchlaufen.
Genau.
Und das ist schon echt ein geiles Gefühl, oder?
Das ist definitiv ein geiles Gefühl. Also da war ich wirklich... Also man macht sich halt auch schon vor allem auf diesen letzten Kilometern an der Straße und dann kannst du dir viele Gedanken machen, weil es ist halt so, musst dir jetzt nicht auf den Weg schauen, wenn du einfach nur geradeaus läufst. Dann machst du dir viele Gedanken und freust dich auch wirklich, dass du das geschafft hast, dass du es überhaupt gemacht hast. Und ich kann mir wirklich jedem empfehlen, der solche Gedanken hat, mal irgendwie sowas zu machen. Macht es einfach. Macht euch manchmal auch nicht zu viele Gedanken, verdenkt es nicht, startet einfach. Weil viele Sachen sind nicht kalkulierbar wie das Wetter. Man muss es in der Hinsicht, muss man wirklich versuchen, das Beste dann drauf zu machen, das hinzunehmen, das Beste drauf machen. Und beim Jakobsweg sagen sie immer Camino provides. Ich glaube, jeder Weg unterstützt einen irgendwo. Das findet immer.
Wie bist du denn dann auf die Idee gekommen, den Weg nochmal zu laufen, ein paar Monate später?
Also es waren nicht direkt 3 Monate später, von 15 Monate später.
Ah, okay. Also,
aber ist nicht weiter schlimm. Warum habe ich das gemacht? Ich habe einfach gemerkt, wir haben in der Zeit Haus gebaut und so weiter. Ich war wirklich auch dahingehend platt. Dann hat sich noch der Nachwuchs angekündigt. Dann habe ich dazu gesagt, gut, ich brauche jetzt noch ein kleines Abenteuer, bevor jetzt auch der Nachwuchs kommt. Und einfach auch, wir hatten noch ein paar Doings und ich war wirklich auch platt, wo ich fast dachte, gut, ich muss wieder auch ein bisschen Kraft tanken. Und habe dann überlegt, was mache ich denn? Und ich hatte auch andere Optionen, die ich mir gedacht habe. Ich habe gedacht, es gibt ja auch so was Ähnliches von Madeira. Es gibt keinen offiziellen Weg über einen Wanderführer. Da gibt es nur Videos oder dann halt auch Blogs, die das Ganze beschreiben, dass du es auf Madeira machen kannst. Oder magst du den Fernwanderweg auf La Gomera. Und dann rechnest du das dann halt auch preislich zusammen. Und am Ende kommst du halt auf den Umkehrschluss, ja, Mallorca, kommst du halt doch ein günstiger weg. Klar, landen lässt du dann bei einem Billigflieger und klar ist es auch CO2-technisch jetzt nicht das Nonplusultra. Das muss man immer im Hinterkopf behalten. Aber so kommst du dann halt dazu, gut, mach mal halt doch wieder Mallorca. Ich habe auch überlegt, anderes in Mallorca zu machen, aber der GR222 ist zum Beispiel halt noch nicht fertig, der ist immer noch im Ausbau. Alles andere ist dann mühselig, sich zusammenzusuchen und dann habe ich gedacht, gut, ich versuche einfach mal auch die Alternativwege, die der GR221 bietet, zu nutzen und habe das dann halt darüber gemacht. Und ich wollte natürlich auch dieses Teilstück, was ich beim letzten Mal nicht machen konnte, mir zurückholen in der Form, dass ich das endlich gehe. Und hat auch natürlich die Hoffnung, dass ich vielleicht wie zum Beispiel den Reitersieg bei einem besseren Wetter erlebe. Und es kam ja dann auch alles, ne? Das hat wirklich alles wunderbar funktioniert.
Jetzt mal so im Vergleich, du bist bei deiner zweiten Route, ich muss es mir mal eben kurz so ein bisschen raussuchen, aber du hast, glaube ich, die Finca Publica Galazzo irgendwie, glaube ich, gemacht. Oder erklärst du mir, wie bist du gelaufen?
Genau, also ich bin in Escapdea gestartet, das ist so 45 Minuten vor der Finca. Das war der Vorteil da war einfach wirklich, ich konnte aus dem Flieger raus und konnte dann halt, ich wollte den Bus nehmen, aber mein Flieger war zu spät, deswegen musste ich dann halt ein Taxi nehmen, bin aus dem Taxi in dem Fall raus und konnte halt noch am gleichen Tag gleich auf der Hütte übernachten. Deswegen war das schon mal ganz cool. Man konnte sich dann auch die Finca anschauen, wenn man will.
Die Finca ist in der im Galazzo, ne? Also in der Finca Galazzo ist der Refugio, das wollte ich sagen.
Ja, genau. Also genau. Rechts ist eben die Berghütte oder das Refugio und links ist dann die Finca, die man sich anschauen kann, die sie auch restauriert haben. Genau. Das war so Tag 1, das war ja nur, ich sag mal, eine Mini-Tour von, keine Ahnung, 5-6 Kilometern. Ja, aber war halt einfach schön, dass man die machen konnte, direkt aus dem Flugzeug raus. Tag 2 war dann halt wirklich schon eine richtige Etappe. Da ging es dann halt von der Finca nach Banyalbufar. Das heißt, es war eigentlich sehr analog dann auch der ersten Tour. Ne? Du gehst halt nur anders den Bergkamm oder den Bergweg hoch. Hast halt wegen diese ganzen alten Köhlerhäuser, die du dir anschauen kannst. Und dann der Weg nach Espoles und dann nach Banyalbufar ist ja fast ähnlich. Ich habe da dann ein bisschen was abgeändert, bin dann mal zwischen Estellens und Banyalbufar einfach dann mal abgezweigt, wo ich gewusst habe, gut, weil ich am Kleber unterwegs war, da gibt es die Mandelblüte ja ganz gut auf Mallorca. Da könnte ich jetzt mehr Mandelbäume sehen und habe da so eine Schlenkerer gemacht zu dieser nächsten Finca. Planeta heißt die, glaube ich. Genau, und bin dann nach Banyalbufar, wo ich mir da auch wirklich ein Hotel dann vorweg geholt habe. Ja, es war auch wieder einiges an Recherche notwendig, da ein Hotel dann zu finden, also es gab eins.
Aber spontan?
Nee, das habe ich wirklich vorgebucht gehabt. Ich
hab, okay.
Genau, ich habe währenddessen wirklich ein paar spontane Sachen gemacht. Ich glaube, genau. Ich habe am nächsten Tag relativ spontan gebucht, weil ich bin am Tag 3 dann von Banyalbufar nach Val de Morro. Da konnte ich eben, wie gesagt, diese Passage endlich machen, die ich beim ersten Mal nicht machen konnte, nach Esprolle. Hat man diese Jesus-Statue oben besucht, die ist ja auch nicht Teil des Weges. Das war praktisch auch ein Umweg. Und auch ein steiler Umweg, weil zu dieser Statue hoch noch mal auch noch richtig steilen Berg hoch. Genau, und habe dann nicht in Val de Mosa genächtigt, sondern in Soyer, weil es einfach preislich günstiger war. Val de Mosa ist halt, wenn du ein Hotel nehmen willst, doch relativ schnell in dreistelligen Bereich, wenn du Pech hast.
Mhm.
Und Soyer kommst du dann halt doch mal mit deinen 50, 60 Euro unter, wenn du jetzt eine zu hohe Ansprüche hast und wenn du nur eine Nacht da schlafen willst, ganz ehrlich, ein Bett reicht dir. Essen kannst du dir dann irgendwo besorgen, in irgendeinem Supermarkt. Und gut ist, dann fährst du halt ein bisschen Bus. Das habe ich dann auch gemacht. Und dann Tag 4 war dann von Val de Mosa nach Deja. Das heißt, ich bin wieder mit dem Bus erstmal nach Val de Mosa gefahren. Und da kann ich empfehlen, man kann überlegen, in Val de Mosa
mal ganz kurz zu Verständnis. Du bist in Val de Mosa geendet, hast den Bus genommen nach Soye, hast dort übernachtet und am nächsten Tag bist du wieder mit dem Bus zurück nach Val de Mosa und hast deine Wanderung fortgeführt.
Genau.
Okay.
Genau. Und jetzt nochmal zu Val de Mosa. Man hat da auch mehr Wegmöglichkeiten. Es gibt den offiziellen Weg. Es gibt noch einen anderen Weg, der ist im Reiseführer beschrieben. Und es gibt einen dritten Weg durch das Naturschutzgebiet. Das ist dieses Montagna del Volto. Und da kann ich wirklich sagen, wer Interesse hat, holt euch diese Genehmigung. Es können pro Tag, glaube ich, lassen wir nur 50 Leute hoch. Man kann sich die Genehmigung über WhatsApp holen, also oder über die Homepage via Mail schon vorab. Und ist wirklich lohnenswert, die mal zu gehen.
Wie heißt das?
Montagna del Voltor.
Also davon habe ich schon mal gehört. Das ist, glaube ich, auch. Warte mal, ich muss mal eben kurz schauen. Montagna del Voltor, Val de Mosa. Das ist nämlich in der Nähe, genau, wenn man das googelt, findet man sofort Zugangserlaubnis beantragen, by the way. Das ist auch in der Nähe von diesem Camí de Salcidoc, meine ich, ne?
Genau, ich glaube, das ist der zweite Weg, den du meinst, wenn es einen den Hauptweg gibt.
Ja.
Genau.
Habe ich schon viel Gutes drüber gehört.
Genau.
Ist auf jeden Fall abgespeichert bei mir.
Ja, nee, also hat wirklich den Vorteil, es können A, weniger Leute durchlaufen. Du läufst einmal zu dieser restaurierten Ruinenmauer, die sie da wieder aufgebaut haben, wo du wirklich halt voll auf die Küste schaust und die Mauer ist wirklich am Berghang gesetzt. Das heißt, danach geht es wirklich steil die Klippe runter. Das ist wirklich cool. Und ein paar Meter weiter, wenn du dann auf dem Weg läufst, landest du an dem Refugio, was die wieder aufgebaut haben. Das ist zwar leider nicht zugänglich, aber du hast halt einen Bombenausblick von da. Von daher sind das wirklich zwei Punkte, wo ich sage, die machen schon einen Mehrwert, wie wenn du diesen anderen offiziellen GR221-Weg läufst, weil da läufst du einen gepflasterten Weg durch den Wald hoch. Der andere ist für mich persönlich schöner und du hast wirklich nochmal zwei Highlights, die du unterwegs auf dem Weg hast.
Mhm. Genau. Es gibt übrigens einige solcher Wege auf Mallorca. In Pollença gibt es auch Castell del Rey ist auch so ein Weg, wo man eine Sondergenehmigung sich holen muss, wo ich glaube 30, also zumindest war es früher mal 20, 30 Personen, vielleicht ist es heute ein bisschen mehr, aber wo man sehr, sehr einsam und alleine unterwegs ist. Okay, und also du bist dann über diesen Weg, mal kurz nochmal orientieren, rüber dann nach Deja gelaufen.
Genau, da landest man irgendwann auf den Hauptweg wieder nach Deja. Das habe ich dann gemacht, dann war ich in Deja. Hab dann wieder bei der Hütte in Deja übernachtet und bin dann am nächsten Tag nach Port de Soyerno gelaufen. Hab aber hier schon, also ich war da teilweise immer nur auf dem Hauptweg unterwegs. Ich bin erstmal hoch zur Kirche, habe mir da wegen die Kirche in Deja angeschaut, und bin dann eigentlich runter zum Strand gelaufen. Also der hat ja auch so einen kleinen Strand und hat da eben einen Küstenweg, den bin ich entlang gelaufen bis zu der nächsten Ortschaft. Die heißt irgendwie Yukalakari, so ähnlich, glaube ich. Und bin da dann wieder den Berg hoch auf meinem Hauptweg und weiter Richtung Porto Soller. Unterwegs kann man da im Februar auch bei den bekannten Cafés von Nico halten. Im Dezember nicht, da haben die zu. Im Februar hatten sie offen. Und konnte ich da auch machen, habe ich auch gerne gemacht.
Wie ist das?
Kaffee von Nico.
Kaffee
Also das
von
hat auch,
Nico?
genau, das hat der Reiseführer auch als Highlight gehighlightet, also
Aha.
der.
Kenne ich gar nicht.
Also
Aktuell
ich habe.
vorübergehend geschlossen im Januar, aber ja, ist das in dieser Kurve, ist das in so einer Kurve drin?
Ja.
Ja. Da sind doch so ganz viele Palmen und so, ne?
Genau.
Ja.
Genau.
Ja, okay.
Genau, da konnte ich ja was machen, weil an dem Tag hatte ich halt ausgerechnet schlechtes Wetter. Also hat auch wieder ein bisschen geregnet und da war ich aber auch vom Regen dann teilweise so genervt, dass ich dann gesagt habe, ich mache dann eine Pause, die hat auch gut getan. Genau, und von dem Kaffee aus dann einfach zur Hütte, Mületa, also sprich wieder der Hütte bei Porto Soller oben beim Leuchtturm. Das war dann Ende von Tag 5. Und Tag 6 habe ich dann gesagt, gut, ich weiß, also jeder, der die Etappe kennt von Porto Soller nach Trufalvert, die war einfach so, das sind, glaube ich, knapp 30 Kilometer im, ich sag mal, im Frühjahr machbar, wenn du länger Zeit hast, aber im Winter vielleicht ein bisschen zeitkritisch. Ich habe dann gesagt, gut, ich gehe runter zur Buchhalde in Porto Soller und fahre nach Fornalutx, weil Fornalutx halt auch ein relativ bekannter Ort in Mallorca ist, mit als einer der schönsten Orte in Mallorca. Das heißt, gut, kann ich nochmal anschauen, war ich noch nicht und laufe einfach da los. Und bin dann halt von.
Macht Sinn, ja. Also wunderschön. Also auf jeden Fall ein Ort, den man tatsächlich im wahrsten Sinne des Wortes links liegen lässt, wenn man halt von oben kommt, sondern einfach dran vorbeifährt, aber immer ein Stopp wert ist.
Genau. Und bin von vorne los eben auf dem Hauptweg bei sehr windigen, stürmischen Wetter hoch zum Stausee. Und auch das war definitiv ein Highlight, weil durch diese Schlucht zu gehen, wenn dir der Wind um die Ohren pfeift, hat auch wieder ein gewisses Feeling, weil du musst da trotzdem Angst haben, dass dann plötzlich doch mal ein Stein von oben runter kommt oder irgendwas anderes. Oder dass es gleich das Regnen anfängt, wenn es halt doch so windig ist. Wolken waren jetzt auch da. Aber davon alles funktioniert, genau. Das heißt, ich bin von Fornalutx zum Stausee, hab dann am Stausee gibt es ja auch eine Hütte, die aber, da muss man sich, glaube ich, einen Schlüssel dafür holen. Also ist nicht zugänglich. Gott sei Dank eine Toilette, das ist aber auch wichtig zu wissen. Das wusste ich beim ersten Mal nicht, beim zweiten Mal habe ich es gewusst. Also man kann da auf eine Toilette zumindest gehen. Genau, und dann kam. Nach der Hütte habe ich dann eben diese Alternativroute genommen, durch diesen Park Lin, der halt eben diese Kletterpassage beinhaltet und war dann eben wieder bei der Hütte Trufalvert. Genau. Das war Tag 6. Und Tag 7 war dann eben nicht der, wo ich dann auch überlegt habe, was mache ich denn da eigentlich? Weil ich habe auch die Wetterberichte angeschaut, habe ich echt überlegt, gehe ich denn wieder nach Juk, weil einfach auch der Weg nach Juk relativ schön ist, zumindest wieder hoch zu dem Bergpass, und gesagt, nein, du hast gesagt, du gibst auch die Alternativen, also gut. Das Tagesziel war dann Orient, also ist ja auch so ein relativ kleiner Ort, der wohl auch so als der Heiler, als einer der Orte, die man mal anschauen soll, gelten soll. Dann gesagt, gut, ich gehe von Trussalwärts nach Orient, da geht auch der offizielle GR221 wieder weiter, also einer dieser Alternativwege, die er halt bietet. Man läuft dann halt erstmal runter nach Alao und kann sich dann auch oben eben das Kastell anschauen. Das habe ich dann auch gemacht. Hat dann auch wieder einen schönen Blick von da oben in die Tramontana. Also kann man wirklich empfehlen, sich da oben das mal anzuschauen. Da trifft man auch viele Leute. Und unten ist ja dann auch, glaube ich, dieses bekannte Restaurant, wo sehr viele hingehen.
Super geil. Also Verger, da kann man Lammkeule essen.
Genau, das ist auch erwähnt im Wanderführer eben, dass man da zwingend hingehen soll.
Ja, kann man ab und zu mal trauen, so ein Wanderführer ist wirklich gut. Ja.
Genau, und von dem Kastell bin ich dann eben runter bis nach Oeren und in Oeren wollte ich dann eigentlich sagen, ich sitze nicht in den Bus, aber davon da. Ich habe mir den Busplan angeschaut, ich habe mir den Ort angeschaut und habe mir gedacht, um 17 Uhr soll der Bus fahren. Ich hatte schon Erlebnisse, dass selbst in Palma kein Bus fährt. Da habe ich gedacht, okay, das tue ich mir nicht an. Ich laufe dann doch noch die letzten paar Meter der Straße, also die letzten Kilometer, es waren immer noch 10 Kilometer der Straße entlang nach Bunyalo, weil in Bunyalo fährt dann der Zug nach Sohier, weil ich dann halt am Vortag habe ich dann noch ein Hotel in Sohier gebucht, weil ich mir gedacht habe, gut, ich mache jetzt meinen Tag 8, wo ich einfach nichts mehr mache, wollte ich halt gerne in Sohier einfach verbringen, das habe ich dann noch gemacht. Dann habe ich gesagt, gut, nach Bunyalo laufe ich dann halt der Straße entlang. Da habe ich dann noch einen
Wanderer. Das sind ja quasi wieder Poyenza-Vibes.
Ja, fast. Weil ich
aber es ist nicht so viel befahren, ne?
Es ist nicht viel befahren und irgendwann geht es dann halt auch mal einen Berg hoch. Und wo es den Berg hoch ging, habe ich mir gedacht, okay, ich könnte ja mir über Komoot mal anschauen, eine Abkürzung zu laufen. Die Abkürzung ist dahin geendet, dass ich irgendwann mal vor den Zaun stand, den ich Gott sei Dank überklettern konnte. Da habe ich mir wieder gedacht, gut, traue auf Mallorca keiner Komoot-Krabbe, weil es ist einfach so, es ist halt so viel dann privat teilweise und so weiter, dass irgendwelche Zäune überklettern muss, da habe ich einfach keinen Bock drauf. Da hat es Gott sei Dank funktioniert und dann danach habe ich da einfach weiter der Straße entlang und gut ist.
Ja, ja. Du hast aber vorhin immer von dem Ausblick auf das, auf die Berge, auf das Tramuntana gesprochen. Ja. Aber ich finde, dass wenn man halt im Tramuntana ist, der Ausblick auf das Pla de Mallorca, also das zentrale Mallorca, auch wunderschön ist und man so richtig schön weit sehen kann. Und das fasziniert mich eigentlich auch, diese Weite, die du halt auf der Seite der Berge sehen kannst.
Ja, das war bei mir vielleicht viel Wetter geschuldet. Also wo ich dann wirklich auf den hohen Bergpass war, war alles auch wieder total Wolken verhangen in der ersten Tour.
Schade.
Deswegen konnte ich da nicht so viel sehen. Und dafür konnte ich aber einen schönen Ausblick, also vom Castel de Alalo war wirklich der Ausblick bis nach Palma dafür wirklich super. Also da konntest du den Rundumblick auch sehen, komplett über die Insel.
Ja, man sieht also, nämlich meistens von dort aus, also das ist echt gigantisch, die Kathedrale, wie groß sie eigentlich ist, dass sie halt wirklich von Weitem aus erkennbar ist.
Wahnsinn. Leider blieb mir diese Sicht verwehrt, aber ich habe mir schon gesagt, also ich gehe diesen Weg nochmal, wenn sie dann endlich, also offiziell würde der GR221 irgendwann mal am Cap de Fomento enden. Mhm. Wenn sie diese Passage fertig haben, dann bin ich gewillt auch wieder mal zu gehen.
Wahnsinn. Okay, dann alle guten Dinge sind drei. Aber ich danke dir vielmals, dass du heute deine zwei Wanderungen mit uns geteilt hast. Also bei mir steht der Weg schon sehr, sehr lange auf der Liste. Ich hoffe, dass ich ihn irgendwann mal laufen kann, irgendwie muss ich es auch machen, ist ja irgendwie, ich bin ja schließlich dort geboren und aufgewachsen, es gehört irgendwie dazu. Ich danke dir, dass du das heute mit uns geteilt hast. Danke für deine Zeit. Das war's für diese Woche. Vielen Dank an Christopher für seine Zeit. Vielen Dank an dich, dass du bis hierhin eingeschalten hast. Wenn du magst, hören wir uns nächste Woche Dienstag wieder ab 4 Uhr hier im Off the Path Weekly Podcast. Und wenn du nicht genug von uns hast, kannst du gerne im Off the Path Daily einschalten. Montags bis freitags veröffentlichen wir dort eine kurze Folge unter 10 Minuten. Jeden Tag über etwas so, über ein Aha-Erlebnis, über einen Aha-Moment, über ein Aha-geschichtsträchtige Orte. Ich lerne jeden Tag beim Aufnehmen sehr, sehr viel Neues dazu. Es macht mir wahnsinnig viel Spaß. Wir brauchen auf jeden Fall ein paar neue Hörer in diesem Podcast im Off the Path Daily. Wenn du die Zeit hast und die Muße, mir jeden Tag zuzuhören, das würde mich auf jeden Fall sehr, sehr freuen, wenn du es machst. Ansonsten gerne nächste Woche wieder. Tschüss und bis bald.